Vater, so ist es. Ein ganzes Leben sei allein dein. Halleluja. Ist ja nicht wunderbar. Ich weiß nicht, ob ihr euch ans erste Lied noch erinnern könnt. Da gab es diese Zeile, diese Frage: Wie kann es sein, dass du mich liebst? Wie kann es sein, dass du mich liebst? Und eigentlich ist es eine rhetorische Frage, denn wir wissen, dass es so ist. Aber für manche von uns, vielleicht sogar für viele, zumindest für viele Christen, die mir begegnet sind, da lautet die Frage schon eher so, wie kann das überhaupt sein? Ich kann das nicht glauben. Und wenn ich die Frage so stelle, wie kann das sein, dass du mich liebst, dann ist es einfach die falsche Frage. Denn wenn wir in die Bibel reinschauen, in das, was Gott über sich selber sagt, dann müsste die Frage eigentlich genau andersrum lauten. Dann müssten wir sagen, Vater, wie könntest du mich jemals nicht lieben? Glaubst du nicht? Wir schauen es uns an. Warum können wir das so schwer fassen? Warum fällt uns es so schwer, das zu packen, dass er uns bedingungslos liebt, egal was los ist? Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass wir oft so völlig falsches Gottesbild haben, völlig falsche Vorstellungen von Gott. Wir haben vielleicht das gehört, in manchen christlichen Kreisen ist es ja ganz besonders extrem, dass Gott einfach dargestellt wird wie der Polizist, der hinter der Ecke mit der Keule lauert und nur wartet, dass du einen Fehler machst und BAM! Der völlig unnachgiebig ist, genau. Der eifersüchtig ist, krank vor Eifersucht, wenn du irgendwo in eine andere Richtung gehst. Sünde zum Beispiel. Und der so heilig ist, dass er erbarmungslos strafen muss, egal was du falsch machst. Gut, schauen wir uns aber mal an, was Gott über sich selber sagt. Ein paar exemplarische Aussagen aus dem Alten und Neuen Testament, die ich einfach mal am Anfang so kurz rausgegriffen habe. Zum Beispiel im Hohen Lied, wo sich eigentlich alle Theologen einig sind, dass das die auch bildlich noch darstellt, neben der Geschichte, die tatsächlich damals gelaufen ist, diese Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde, zwischen Gott und seinem Volk. Dein Banner über mir ist Liebe. Und wenn wir manchmal so denken, okay, der Vater, der ist irgendwo da drüben heilig und dann ist Jesus da und Jesus liebt mich. Dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, Leute, der Vater selbst hat euch lieb. Johannes 16, 27, wenn du es nachlesen willst. Und wir wissen, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, dass Jesus selbst das Wesen des Vaters offenbart hat. Johannes 14, 9, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und dann kommt noch was ganz Interessantes. Jesus fordert uns auf. Gott fordert uns auf und sagt, hört zu, liebt eure Feinde. Und betet für die, die euch verfolgen. Also richtige Feinde. Ne? Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet sogar die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Liebt eure Feinde und tut Gutes, ohne dass ihr etwas zurückerhofft. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet, Achtung, Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das war Matthäus 5, 44, Lukas 6, 27, 28 und Lukas 6, der Vers 35. Gut, dann kommt natürlich immer dieser Einspruch, aber Sünde. Und da ist ja was dran. Gott ist so heilig, heißt, dass er nicht in der Gegenwart von Sünde sein kann. Er kann Sünde nicht anschauen und kann keine Gemeinschaft mit Sündern haben deswegen. Nur war das, ist es tatsächlich so? Ist es wirklich so? Hat Gott tatsächlich jemals damit ein Problem gehabt? Die Antwort finden wir direkt in der Bibel. Und dem möchte ich heute mit euch gemeinsam ein bisschen nachspüren. Vorneweg, es gibt so diese wir haben es ja schon, ich habe es schon angedeutet, zwei Sichtweisen, wie wir das Evangelium uns anschauen können, wie wir drauf schauen können. Das eine ist so diese juristisch strafende Sichtweise, so diese Metapher dafür, mit der man das bildlich vergleichen kann, ist eigentlich ein Gerichtsdrama eigentlich. Und das Ziel und die Lösung des Problems ist Bestrafung. Das ist eine etwas jüngere Sichtweise, die jetzt sehr stark geprägt ist auch durch das römisch-griechische Denken. Viel tiefer müssen wir da jetzt nicht reingehen, aber der Kern darin ist, du hast versagt und du musst bestraft werden. Ein Glück, und da bin ich froh drüber, ein Glück, dass Jesus da ist. Denn er hat alles für uns getragen. Nur wenn wir dann auf den Vater schauen und uns versuchen, in eine Beziehung mit Gott als Vater zu kommen, dann haben wir plötzlich ein Problem. Denn diese Art von Vater ist das, klingt es nach guter Botschaft, guter Nachricht, frohe Botschaft, zu Deutsch Evangelium. Und wenn nicht, warum nicht? Es gibt noch eine zweite Art und Weise, wie wir auf das Evangelium schauen, wie wir uns das anschauen können. Und es geht hier nicht darum, dass das Evangelium sich ändert, sondern es geht darum, dass unser Blickwinkel sich ändert, vielleicht. Die zweite Sichtweise, wie wir das Evangelium anschauen können, ist, dass wir es von einer Seite der Wiederherstellung und Heilung anschauen. Wenn wir hier eine Metapher wählen wollen, um das bildlich irgendwie uns klarer zu machen, dann müssen wir eher in Richtung Krankenhaus denken. Und in diesem Bild Sünde als eine tödliche Krankheit uns anschauen, als eine Infektion. Wie gesagt, es ist nur ein Bild, aber ihr werdet gleich sehen, worauf ich raus will. Aber die Lösung dafür ist ein großartiger Arzt, ein Heiler. Und da kommt das Wort Heil übrigens rein, was wir, wenn wir es im Griechischen anschauen, da ist dieser gesundheitliche Teil ein großer Aspekt davon. Schauen wir also mal zurück in die Geschichte. Und da entfaltet sich ein Drama, wie das keiner sich hätte ausdenken können. Da ist Adam berufen, ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott zu führen. Mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Berufen als ein Repräsentant Gottes, der sein Wesen auf dieser Welt, in dieser Schöpfung widerspiegelt. Doch dann, durch Versuchung, der er nachgibt, kommt Sünde. Und erinnert euch vielleicht, Sünde, die Definition, die biblische, ist Gott nicht vertrauen. Und alles zerbricht. Es zerrinnt ihm durch die Finger. Er ist der Vergänglichkeit, dem Tod unterworfen und auf dem Weg in ein selbstzerstörerisches Leben. Was tut Gott? Adam total in Sünde, Eva mit ihm. Gott kommt in den Garten und sagt, Adam, Eva, wo bist du? Was hast du getan? Ja, sie müssen den Garten verlassen, damit nicht noch Schlimmeres passiert. aber Gott geht mit ihnen. Er versorgt sie mit Kleidung, er gibt ihnen Schutz und er schenkt sogar neues Leben. Abel, Kain. Okay, dann ist da Kain. Und im Zustand der Eifersucht nimmt er sich seinen Bruder, greift ihn und erschlägt ihn. Geht es noch tiefer in die Sünde? Was macht Gott? Er kommt. Gott kommt zu Kain. Zuerst sagt, hey, was führst du im Schild? Was planst du? Was hast du vor? Und dann, was hast du getan? Auch Kain, er muss gehen. Aber Gott geht mit ihm. Gott zeichnet ihn an seiner Stirn zum Schutz. Dass jeder weiß, der dieses Zeichen sieht, dieser Mann steht unter dem Schutz Gottes. Und so können wir jetzt durchgehen, die gesamte Menschheitsgeschichte. Wir wenden uns ab in Rebellion. Er, Gott, geht uns nach. Er sucht uns, er warnt uns. Er züchtigt auch, aber er schafft immer Wege zur Versöhnung. Abraham, Isaac, Moses. Wir können gerade durchgehen. Immer wieder Sünde, immer wieder Schuld. Immer wieder dieses nicht wirklich Gott vertrauen. Abraham hat seitdem das Problem mit Ismael. Mose hat den Ägypter erschlagen, wurde verraten. Gott kommt immer wieder und bietet einen Weg zur Buße und zur Umkehr. Wir kommen ins Neue Testament. Da ist ein Zöllner. Ein Steuereintreiber, die lieben wir ja alle so. Das heißt, jemand, der vielleicht aus Geldnot, wir wissen es nicht genau, der sich herabgelassen hat, mit den Besatzern zusammenzuarbeiten, mit den Römern. Was passiert? Er verliert alle seine Freunde, alle seine sozialen Kontakte, wird verachtet, ausgestoßen, abgelehnt. Und Gott? Gott wird Mensch. Läuft unter einem Baum durch, schaut nach oben und sagt, Zachäus, komm runter, ich will heute bei dir essen. Ich komme zu dir, zu dem niemand kommen will. Ich will dein Freund sein. Und sein ganzes Leben ändert sich von Grund auf. Da ist eine Frau. In ihrer ungestillten Sehnsucht nach Liebe hat sie 5-mal geheiratet, ist jedes Mal auf die Nase gefallen, 5-mal geschieden, lebt mit dem 6. Mann zusammen. Wegen ihrer Volkszugehörigkeit ist sie sowieso von den Juden total verachtet. Und jetzt, was kommt, was passiert? Gott kommt, wartet sogar auf sie, bis sie endlich an den Brunnen kommt in der Mittagshitze. Und sagt zu ihr, du, deine Sehnsucht, Wasser des Lebens, ich gebe sie dir. Und du wirst nie wieder dürsten. Und diese Frau wird vollständig verändert und transformiert. Und ihr Dorf mit ihr. Da ist noch eine Frau. Sie haben sie ergriffen im Ehebruch. Interessant, dass man von dem zugehörigen Mann nichts hört. War das eine Falle? Wir wissen es nicht. Aber nach dem Gesetz war sie dem Tod geweiht durch Steinigung. Gott kommt, sie bringen sie zu ihm. Was tut Jesus? Er sagt kein Wort. Er schreibt in den Sand. Bis alle Ankläger still und heimlich, still und leise gegangen sind. Hat dich niemand verurteilt? Die Frau sagt nein. Und Jesus sagt auch, ich verurteile dich nicht. geh hin und ab jetzt sündige nicht mehr. Johannes 8, Vers 11. Ist euch aufgefallen, er sagt nicht, sündige nicht mehr oder ich werde dich verdammen, sondern er sagt, ich verurteile dich nicht, deshalb sündige nicht mehr. Mit anderen Worten, ich schenke dir einen völligen Neuanfang. Da ist ein Mann, besessen, lebt in Gräbern, zerreißt die Ketten, mit denen er gebunden wurde. Geistig verwirrt, schreit Tag und Nacht, zerschlägt sich, schneidet sich. Gott steigt in ein Boot, setzt über den See. Jesus findet ihn und stellt ihn vollständig wieder her. Da ist ein Mann durch eine Krankheit gelähmt. Und allen ist völlig klar, logisch, das ist ein Fluch, der auf ihm liegt, das ist eine Strafe Gottes. Für ihn oder für seine Eltern, wie auch immer. War völlig klar. Gott sitzt in einem Haus. Plötzlich geht das Dach auf. Und dann vier Seilen heruntergelassen, auf so einer Matte liegt dieser Gelähmte vor Jesus. Gut, dass er diese vier Freunde hatte. Und er sagt, Gott, mein Sohn, ich vergebe dir. Deine Sünden sind dir vergeben. Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da ist eine junge Frau hier in Ludwigsburg, ein Scheidungskind, hat einen unendlichen Hunger nach Annahme und Liebe. Es kommt, wie es kommen muss. Sie hat mit 16 ein uneheliches Kind, rutscht ab in die Drogen, Heroin, Prostitution. Am Ende. Das Kind wird ihr weggenommen. Was macht Gott? Gott kommt zu ihr durch seine Kinder. Langsam lernt sie wieder zu vertrauen, lernt Liebe anzunehmen, lernt Gott kennen, kommt von den Drogen und von der Prostitution los. Sie lernt einen Mann kennen und lieben und heiratet ihn. Aber sie ist noch so verwundet. Der Schmerz entlädt sich immer wieder über ihren Mann. Und als sie schwanger wird, treibt sie zweimal ab, ohne ihn zu fragen. Und sie verliert wieder alles. Ihr Mann lässt sich scheiden. Sie rutscht wieder zurück in die Drogen. Was macht Gott? Er kommt nochmal. Er kommt wieder. Er kommt wieder zu ihr, fängt sie auf, schenkt ihr Frieden. Sie wird wieder frei. Dann evangelisiert sie unter Obdachlosen und Junkies und findet sogar wieder Arbeit. Das ist das Evangelium. Das Evangelium, die frohe Botschaft, die diesen Namen verdient. Trotz allem, obwohl Gott so ist. Was haben sie gemacht? Sie nehmen ihn, peitschen ihn aus, kreuzigen ihn. Und Gott? Auch hier, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott folgt uns ins Grab, aber er ist auferstanden, er hat den Tod besiegt und er lebt. Halleluja. Er sagt, ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ratet mal, was er mit diesen Schlüsseln tun wird. Er steigt zu den Toten hinab, ruft sie und führt sie heraus. Seine Liebe ist für jeden vorhanden, der sie haben will. Vollkommen egal, wie tief der gefallen ist. Ja, das ist das wahre, das eigentliche Evangelium. Zwei Dinge fallen übrigens auf, wenn man sich das genau anschaut. Niemals heißt es, dass Gott irgendwie gegen Jesus steht. Dass er Jesus zerschlägt, dass er sich von ihm abwendet. Im Gegenteil, 2. Korinther 5, Vers 19 sagt uns, dass Gott in Christus war und am Kreuz die Welt mit sich versöhnt hat. Und er hat in uns gelegt das Wort der Versöhnung. Übrigens ist das schon im Alten Testament zu sehen, im Sacharja 12, Vers 10, da heißt, sagt Gott nämlich prophetisch, lässt er sagen, und sie werden auf mich schauen, mich, den sie durchbohrt haben, und sie werden wehklagen für das, was sie getan haben. Woher kommen wir, wo kommen wir auf diese Idee eigentlich, dass der Vater sich von Jesus am Kreuz abgewandt hat? Ich denke, das kommt aus diesem einen Vers, Matthäus 26, 26, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ruft Jesus. Was uns meistens entgeht, ist, dass er hier eigentlich den zweiten Vers aus dem Psalm 22 betet, der zu dieser Zeit, nämlich 3 Uhr nachmittags, an jedem Passafest überall gebetet wurde im Tempel. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, heißt es. Aber wenn wir weiterlesen den Psalm, dann lesen wir in Vers 23 und 25, verkündigen will ich deinen Namen unter all meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich lieben, denn du hast nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Elenden, sondern noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Hier spricht er von sich selbst. Er hat sein Angesicht nicht verborgen vor Jesus. Und als er zu ihm schrie, hörte er. Das Zweite, Gott stellt niemals, das Evangelium stellt niemals dar, dass Gott gegen dich ist. Gott ist nicht gegen dich. Das, was ich vorhin erwähnt habe, mit dem Gott kann Sünde nicht anschauen, er muss sich abwenden. Wo kommt diese Idee her? Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich gehe davon aus, dass es von aus einem halben Vers kommt, nämlich Habakkuk 1, Vers 13. Da heißt nämlich, Gott, du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können und verderben magst du nicht anzuschauen. Vermagst du nicht anzuschauen. Das war nur die erste Hälfte von dem Vers und die zweite Hälfte heißt, aber warum schaust du dann? Das ist ein Gebet von jemandem, der es nicht fassen kann, dass Gott sich gerade in der Sünde uns zuwendet. Ja, Jesus kam in Reinheit auf diese Welt. Er war sündlos. Er war vollkommen. Aber er kann der Sünde direkt ins Angesicht schauen. Er spricht mit den Sündern von Angesicht zu Angesicht. Er ist mit ihnen, hat Gemeinschaft mit ihnen. Er umarmt sie in all ihrem Aussatz und heilt sie und sagt, hier bin ich. Ich bin der große Arzt. Schau auf mich und du wirst leben. Schau auf mich und du wirst leben. Wer wendet sich denn ab von den Sündern, wenn wir die Bibel anschauen? Wer wendet sich ab? Eindeutig, es sind die Pharisäer. Sie wenden sich sofort ab, wollen damit nichts zu tun haben, die Religiösen. Aber ich habe eine gute Nachricht, Gott ist kein Pharisäer. Er ist nicht wie die Pharisäer, sondern Gott ist so wie Jesus und war es schon immer. Nur, wir wussten es nicht immer, aber jetzt wissen wir es. Nicht Gott wendet sich ab, wir haben uns abgewandt. Wir haben uns abgewandt und Gott geht uns nach. Denkt an den Vater des verlorenen Sohns. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Gott ist immer für dich. Immer. Wenn du davonläufst, wenn du auf ihn wütend bist, aber auch wenn du ihn lobst und wenn du ihn preist, wenn du dich ihm hingibst, ob du nichts wissen willst von ihm oder ob du ihn suchst mit all deiner Kraft. Er ist mit uns, er ist für uns, für immer. Und wenn irgendwann mal wieder vielleicht diese Frage kommt und wieder an dir nagt, wie kann es sein, wie soll Gott mich lieben können? Dann fang an zu beten. Fang an, dich zu erinnern an das, was im Wort steht. Und bete, danke, danke, Vater, dass du mich liebst. So sehr. Danke, dass du immer treu bist, immer zu mir hältst. Danke, dass ich dir immer vertrauen kann. Und ganz wichtig, Vater, hilf mir, das niemals zu vergessen. Vater, lass uns das niemals vergessen. Und da, wo wir Verständnisprobleme haben, da, wo uns es einfach zu groß erscheint, da, wo wir manchmal fassungslos dastehen vor dem, was wir selber wieder angerichtet haben. Vater, da, wo wir irgendwie nicht glauben können, dass du tatsächlich noch auf unserer Seite stehst, erinnere uns dran. Lass es uns niemals vergessen, dass du, auch da, wo wir untreu sind, dass du treu bist. Denn du kannst dich nicht verleugnen. Du bist Liebe. Und du bist für uns. Hilf uns, dass wir immer wieder zu dir kommen. Mit dem größten Schrott, den wir in unserem Leben haben. Dass wir zu dir kommen, dir diesen Schrott bringen. Deine Vergebung auch tatsächlich in Anspruch nehmen und es erleben. Denn du bist für uns immer. Amen.